Ich habe immer noch teilweise, und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, diesen Blick auf diesen Handballkosmos, als ob ich da ja manchmal immer noch nicht ganz hingehöre, gerade wenn ich gegen mein Idole spiele oder auf dem höchsten Level, was ich jetzt früher nur aus dem Fernsehen kannte.
Das ist Wie geht's?
Juri Knorr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Lieber Juri, ich bin unglaublich froh, dass wir uns hier heute zusammen telefoniert haben, so kurz nach der EM, so kurz nach der Silbermedaille. Ich hoffe, du hast dich schon ein bisschen erholt. Wir werden sicherlich gleich ganz, ganz viel darüber sprechen, nicht nur darüber, aber auch darüber. Aber lass mich dich erstmal fragen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Ja, moin Isma, danke, dass ich da sein darf. Habe ich vor dem Turnier ja auch nicht gedacht, dass es vielleicht so lange geht bei dem Turnierbaum, den wir da vor uns hatten, und habe dann einfach zugesagt. Jetzt waren es natürlich sehr ereignisreiche Tage, aber ich freue mich, hier zu sein, und grundsätzlich geht es mir gut, aber natürlich ja, gefühlsmäßig ein ganz schönes Auf und Ab.
Was meinst du mit gefühlsmäßig Auf und Ab? Was ist das so? Also ist es jetzt so eine Enttäuschung, weil man dann doch nicht die Goldmedaille geholt hat? Ist das Stolz auf Silber nach der, wie du schon gerade sagst, der Achterbahnfahrt der Gefühle auch mit der Gruppe und dem Turnierbaum? Was ist so das erste Gefühl, was dir gerade in den Kopf kommt?
Eigentlich schon Zufriedenheit. Ich habe es damals direkt nach dem Spiel gesagt, und so geht es mir auch jetzt. Es dauert immer ein bisschen, bis man sowas verarbeitet hat, und vielleicht ja, nach Olympia hat das auch ewig gedauert, und vielleicht kommt das auch gar nicht so richtig, wie man sich das vorstellt, aber es wäre völlig vermessen, wenn man jetzt nach dem Turnier nicht zufrieden wäre, weil wir hätten da auch in der Gruppenphase schon ausscheiden können, hatten da ein K.O.-Spiel quasi gegen Spanien, gegen auch eine Top-Mannschaft, und dann eine sehr schwierige Hauptrunde, in der es für mich persönlich auch erst gar nicht lief und ich mich da dann zum Glück nochmal rauskämpfen konnte. Und ja, dann ist das Turnier nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen, und dann haben wir im Finale im Endeffekt keine Chance gehabt, aber wir haben gut gespielt und waren näher dran als die letzten Male gegen Dänemark und haben immer mehr Kleinigkeiten gefehlt im Verhältnis zu ja, den Spielen, die wir vorher gegen sie gespielt haben.
Ich kann mich noch an das Champions-League-Finale erinnern, was ich damals mit Inter gespielt habe. Das haben wir auch so mega unglücklich 1-0 verloren damals gegen Man City. Und keine Ahnung, jetzt gucke ich da schon auch ein Stück weit mit Stolz und Zufriedenheit so darauf zurück, weil, keine Ahnung, es war halt so ein Champions-League-Finale, und das erlebt man einmal in der Karriere. Ich sicherlich, andere haben da mehr Glück, aber generell ist es schon so ein Riesenerlebnis und Ereignis. Und ich war nach dem Spiel so enttäuscht, und auch die Zeit danach so enttäuscht, und ich konnte gar nicht genießen und stolz darauf sein, was ich da geleistet habe. Und ich wollte dich mal fragen, fühlst du das, was ich da gerade sage? Also es ist ja eigentlich voll schade, weil am Ende des Tages, und das hat meine Frau mir damals auch immer versucht zu sagen, ey, sei doch stolz auf den zweiten Platz im Champions-League-Finale. So vor wie vielen Jahren hättest du davon geträumt, dass du da mal stehen darfst? Aber ich habe das im Kopf nicht so hinbekommen. Auch wenn ich es wollte.
Ich glaube, es kommt immer auch so ein bisschen auf den Moment an, auf das Ereignis selber, auch in der Wahrnehmung von außen. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, weil gefühlt so, ich glaube, im Handball ist es auch ähnlich, aber auch im Fußball gefühlt redet man in den Vereinswettbewerben und vielleicht auch generell eher über den Sieger am Ende. Und so eine Silbermedaille in dem Sinne hat gar nicht so einen Stellenwert. Und vielleicht überträgt man dann das auch so ein bisschen auf sich selber, und dann würde ich sagen, dass man ja auch immer mit einer gewissen Erwartungshaltung in so ein Spiel geht. Und ich kann mich an euer Finale auch erinnern. Wir haben es damals mit der Mannschaft geguckt, und ich glaube, Lukaku vergibt jetzt zum Schluss noch 2, 3
ja, was ein Brett, nein,
brutale Dinger, wo du dir denkst, ey, über die ganze Saison sind die reingegangen, und dann passiert es da nicht. Und das kann ich schon da nachvollziehen. Und ich habe schon 1, 2 Spiele auch gehabt in einem Halbfinale oder ja auch Finale ab und zu, oder noch nicht so häufig in jetzt meiner professionellen Karriere, aber früher in der Jugend. Und da zerfrisst einen das dann schon, weil man einfach vielleicht das Spiel auch schon in der Hand hatte. Wir haben letztes Pokal-Halbfinale gegen THW Kiel gespielt und haben zur Halbzeit, glaube ich, mit 5 Toren geführt, und dann verletzt sich unser mitbester Spieler, ein anderer wichtiger Spieler bekommt eine rote Karte, und du hast so das Gefühl, ey, wir waren eigentlich Underdog in dem Spiel, aber wir hatten es, wir waren besser. Und dann verlierst du das am Ende in der Verlängerung. Und das, ja, das tat dann anders weh als jetzt zum Beispiel das Finale jetzt, weil da gehst du rein und du willst natürlich, du weißt, heute ist ein EM-Finale und es ist ein historischer Tag und wer weiß, ob sowas nochmal passiert in der eigenen Karriere, aber du weißt auch, dass du gegen die womöglich beste Mannschaft, vielleicht sogar aller Zeiten im Handball spielst, gegen die wir beim letzten Mal mit 16 Toren im Finale verloren haben. Und wir waren lange drin und zum Schluss musst du akzeptieren, dass sie einfach besser waren. Und das sind dann immer andere Gefühlswelten. Und hätten wir das Finale jetzt aber, hätte Island das Halbfinale gegen Dänemark gewonnen und wir hätten gegen Island verloren, dann wäre das, glaube ich, was anderes gewesen. Deshalb, ja, ist schwierig, ist immer sehr individuell.
Ich glaube, am Ende des Tages, zumindest hat mir das voll geholfen. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich habe dann schon halt irgendwie versucht, dahin zu kommen, dass ich Erfolg ein Stück weit anders definiere. Und zwar nicht so über Titel und über diese Goldmedaille, über diesen ersten Platz hin zu, okay, was habe ich getan, um da hinzukommen? Was ist es mir wert, jetzt gerade dazustehen, unabhängig davon, ob ich jetzt am Ende des Tages als Sieger, als erster Sieger dastehe oder als zweiter Sieger. Und ich glaube, das hat mir total geholfen. Gerade in einem Business, das ist bei euch so, das ist bei uns so, wo, wie du auch gerade gesagt hast, es halt nur um die Titel geht und wo nur der Sieger in den Schlagzeilen steht, ist es halt total schwierig, Erfolg dann anders für sich zu definieren, weil natürlich auch ein ganzer Verein irgendwo davon abhängt, dass man Titel holt sozusagen. Ne?
Ja.
Und trotzdem hat mir das mental voll geholfen. Weißt du, was ich meine?
Ja, 100%. Und ich habe das eigentlich schon sehr lange ich für mich festgelegt, dass ich, also es mir immer, wenn ich gefragt werde, was ich gerne gewinnen möchte, welchen Titel ich gerne gewinnen möchte, ich antworte eigentlich immer das Gleiche, dass das für mich nicht den Stellenwert hat, sondern dass ich es im Endeffekt auf mich zukommen lassen möchte und die Erfahrung an sich für mich zählt. Und wenn ich jetzt beispielsweise Olympia 2024 nehme, wo dann am Ende die Silbermedaille steht, natürlich ist das mega cool, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo diese Silbermedaille liegt und dieses, ja, am Ende ist es ein Eintrag im Wikipedia-Artikel oder sonst wo, aber viel mehr ist es dann auch nicht, weil es ja häufig auch in dem Sportgeschäft, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es häufig so, dass wir die größten Erfolge haben und dann spielst du das Finale und dann gibt es vielleicht noch eine Abschlussfeier, aber am nächsten Tag sind gefühlt alle weg und deshalb definiere ich das für mich einfach anders oder für mich geht es einfach um die Erfahrung, die ich dabei habe und jetzt bei dem Sommer bei Olympia habe ich einfach mega viele schöne Erfahrungen. Und wenn das natürlich dann gekrönt wird mit dem sportlichen Erfolg, ist das natürlich umso schöner. Aber allein sowas mitzunehmen, sowas zu erleben und dann das auch, wir haben jetzt echt eine coole Mannschaft da zusammen bei der Nationalmannschaft. Das speichere ich für mich ab und das ist schön. Und der Titel an sich selber, die Geschichte ist dann einfach relativ schnell vorbei und es geht dann einfach weiter und auch bei uns jetzt haben wir diese EM-Silbermedaille gewonnen und ja, das Training ist am Mittwoch, Donnerstag wieder gestartet und morgen steht bei uns das nächste Ligaspiel an.
Das ist gut.
Und dann, wenn ich dort rumlaufe wie Falschgeld oder nicht da bin, dann kriege ich es hier vom Verein zu hören und deshalb, das sind immer so Abschnitte und ich weiß nicht, dieses reine an Titel denken, das ist vielleicht auch nicht so gesund.
Ich finde das, ich fühle das total und ich glaube, das ist so ein generelles Ding im Hochleistungssport natürlich, dass der Sport nicht so wirklich ein Gedächtnis hat, ne? Du bist dann halt immer nur so gut wie deine letzte Leistung, so hart wie das klingt. Das kann manchmal positiv sein, manchmal negativ sein, aber von dir wird dann halt erwartet, dass du dann zwei Tage später wieder funktionierst und ich habe aber voll gemerkt, dass ich da riesengroße Schwierigkeiten mit habe, weil ich sag dir auch warum, weil ich glaube einfach, dass ich ein Mensch bin, der, ich habe auch so ein bisschen so einen absurden Weg hin zum Fußballprofi und für mich ist diese ganze Reise ist halt ein großes Erlebnis und eine große positive Erfahrung, die ich halt so gerne so archivieren möchte und aus jedem Moment so das, nicht den Titel, aber so einfach das Maximum raussaugen möchte, aber parallel dazu lebe ich halt in einer Realität und in einer Welt, wo mir das nicht gestattet wird, in Anführungszeichen, weil halt am nächsten Tag wieder von mir gefordert wird, dass ich funktioniere, wie man das immer so schön nennt mittlerweile. Und da habe ich im Kopf halt voll oft die Probleme mit, weil ich mir denke, wann kommt der Moment, wo ich mal stolz sein darf und auch mal kurz dabei stillstehen darf, was ich erreicht habe. Das wird bei euch ja wahrscheinlich ähnlich sein. Oder wie nimmst du dir diese Momente? Gibt es die bei dir?
es wird dann schnell bestraft, weil man vielleicht auch mental so ein bisschen abschaltet aus diesem Hochleistungslevel oder diesem vollen Fokus. Und mir ist das schon häufiger passiert und ich bin echt, ich bewundere teilweise meine Mitspieler, die das ja gefühlt besser hinkriegen. Also wenn wir jetzt hier gestern Trainingsstart wieder mit allen hatten und ich noch so ein bisschen durch die Halle laufe und realisieren muss, dass ich jetzt wieder hier bin, die Aalborg, die Vereinsklamotten anhab und alles wieder anders ist und die anderen so fokussiert wirken und so voller Energie und ich noch nicht so richtig auf der Höhe bin. Und ich hatte es auch in den letzten Jahren immer wieder besonders nach diesen großen Ereignissen. Und es ist schwierig, weil die Welt dreht sich halt sehr schnell weiter. Und auch gerade, du hast eben gerade ja für dich auch angedeutet, ich kenne deine Geschichte auch so ein bisschen, ist spezieller Werdegang ohne das Hochleistungszentrum, gerade im Fußball dann auch. Und bei mir war es auch speziell, aber bei mir war es halt auch immer, dass ich habe immer noch teilweise, und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, diesen Blick auf diesen Handballkosmos, als ob ich da ja manchmal immer noch nicht ganz hingehöre, gerade wenn ich gegen mein Idole spiel oder auf dem höchsten Level, was ich jetzt früher nur aus dem Fernsehen kannte. Und ja, dass manchmal da dann nicht auf dem Feld zu stehen und zu denken, boah, krass, ich stehe jetzt gerade hier, ich stehe jetzt bei einer Europameisterschaft für Deutschland auf dem Feld und das aber trotzdem auch nicht zu verlieren, weil es ist was extrem Besonderes und ich will das auch nicht. Ich will dankbar dafür sein und deshalb ist ein ja, Mix aus vielen Gefühlen manchmal und mir fällt es auch ja einfach manchmal schwer, in diesem ganzen Wettkampfstrudel einen klaren Kopf zu behalten.
Ich finde das, glaube ich, das, was du gerade angesprochen hast und was du dir noch behalten möchtest, das finde ich, glaube ich, das, was ich am schlimmsten finde an dem Fakt, dass ich es geschafft habe, Profi zu werden. Dieses, dass es halt nicht mehr dieser Traum ist, den man sich realisieren kann und dass es nicht mehr so diese Imagination ist, von dem, was mal kommen könnte, sondern halt so ein Job einfach. Also es ist ein Job, in dem du funktionieren musst und in dem dir halt nichts mehr verziehen wird und in dem du auch merkst, ey, pass mal auf, wow, der Traum, der sah aber ganz anders aus als die Realität, die ich jetzt lebe. Und der Fakt, dass man eben in dieser Realität funktionieren muss, der nimmt so ein bisschen diese Magie, die ich immer hatte beim Fußball und als ich an Fußball gedacht habe. Weißt du, was ich meine?
Voll, voll, dieses Romantische geht halt weg. Und wenn ich jetzt vor ein paar Tagen, wie gesagt, in der Hauptrunde jetzt bei dem Turnier, habe ich wirklich 3 Spiele in Folge richtig Mist zusammengespielt. Es hat auf einmal nichts mehr funktioniert, nachdem ich eigentlich einen ganz guten Start ins Turnier hatte. Und meine Schwester sagt da häufiger auch zu mir, ey, ist doch okay, aber es ist doch, im Endeffekt spielst du da, wo du immer hin wolltest, dein Traum und lebe einfach diesen Traum. Und ich bin ihr dankbar, dass sie das sagt und ich freue mich, also generell mit meiner Schwester mich auszutauschen und dass sie auch diesen Blick weiterhin hat. Aber es ist halt nicht mehr so. Es ist halt was anderes geworden und man hat manchmal diese Momente, aber wahrscheinlich auch am ehesten, wenn es für einen selber gut läuft. Und sonst ist es halt auch schwierig, weil dieser Genuss ist häufig weg. Und ich habe das dann, wie gesagt, ich habe früher auch lang Fußball gespielt und habe da eine ähnliche Verbindung oder einen ähnlichen Blick drauf. Und wenn ich da ins Stadion gehe, ist es halt immer noch voll da. Und ich habe diese totale Fußballromantik, aber ich weiß trotzdem, okay, den Jungs da unten geht es nicht so. Und es ist nicht das, für was man es früher als Kind einfach gehalten hat.
Ja, das ist brutal. Das habe ich wahrscheinlich dann ganz genau so, wenn ich euch da auf der Platte sehe bei einer EM und ich mir dann einfach so als Fan so das Beste wünsche und mir denke, boah, wie geil ist es da jetzt, der Platte zu stehen, vor so vielen Fans in der Halle, was ja auch nochmal eine ganz andere Wirkung hat jetzt als ein Stadion.
Und natürlich ist das ist ja auch cool. Das ist
Ja, natürlich,
ja.
genau. Das ist die Gefahr, aber ich nehme das nicht mehr als so cool wahr, wie es von außen wahrscheinlich wirkt. Weißt du, weil man kriegt ja auch immer gesagt, ey, du hast ja so ein wunderbares Leben und da läuft ja alles volle Stadien und egal wo du hinkommst, du kriegst den besten Tisch im Restaurant und das muss ja alles so Weltklasse sein. Natürlich ist das cool, aber
Das ist vielleicht was anderes im Handball mit dem besten Tisch im Restaurant,
ja,
aber.
vielleicht, okay, da kommt ihr noch hin, ne? Da reden wir gleich auch noch drüber, da kommt ihr noch hin, aber du weißt, was ich meine. Es geht mehr so um die Tatsache, dass man ja trotzdem man wird immer für was Besonderes gehalten oder der Beruf wird für so unglaublich besonders gehalten und der ist auch besonders und ich finde halt nur schade daran, dass man das manchmal halt nicht mehr so fühlt oder wahrnimmt, weil man so sehr in dieser Bubble gefangen ist, wo man halt einfach funktionieren muss und wo jeder Fehler bestraft wird, weißt du, das finde ich so,
ja,
ich finde es irgendwie schade.
Ja, aber das ist leider, am Ende ist ja auch ein Geschäft und wir verdienen damit auch Geld und das.
Klar, ja, voll.
Ja, aber ich würde es mir manchmal auch anders wünschen und gerade auch, ja, es ist einfach schade, dass der Spielplan da auch manchmal nicht zulässt. Und ich will einfach nach, egal ob wir jetzt erfolgreich sind oder nicht, jetzt gewinnen wir eine Medaille. Letztes Jahr sind wir im Viertelfinale ausgeschieden und ich finde es einfach so schade, wenn man da 4 Wochen jetzt bei der Nationalmannschaft, aber auch davor, man trainiert ja für so einen Moment da dabei zu sein und dann spielt man das letzte Spiel und dann ist einfach vorbei und 2-3 Tage später geht's weiter und ich weiß nicht, ich habe das jetzt dieses Jahr auch bewusst anders gemacht, dass ich wir hatten einen schönen Abschlussabend, aber danach, am Ende waren nur 5 Jungs von uns dabei, die danach noch nach Hamburg gefahren sind und noch einen schönen Abend hatten und da geht es nicht darum, jetzt zu feiern oder sonst was, weil auf Montagabend bei -8 Grad im Februar sehe ich nicht viel los, aber einfach noch ein bisschen zusammen zu sein und das zu genießen und ich glaube, das ist doch auch einfach wichtig, da immer wieder sich auch Auszeiten zu schaffen.
Ja, um auch einen Abschluss einfach zu finden, um diese Erfahrung auch rund zu machen. Aber mir kommt jetzt gerade, während wir darüber reden, das Gespräch mit Per Mertesacker in den Kopf, der zu mir meinte, gerade nach großen Turnieren oder nach wichtigen Spielen, hat der das so empfunden, da würde ich mich gerne mal deine Meinung interessieren, der hat das immer so empfunden, egal ob die verloren haben oder gewonnen haben, bei ihm war immer das erste Gefühl, boah, zum Glück, es ist vorbei, ich hab's geschafft. So hat er das immer ausgedrückt. Kennst du dieses Gefühl auch, dass es vorbei ist und man dann im Prinzip auch nichts mehr jetzt mal damit zu tun haben will, weil man es geschafft hat?
Ja, ich kenne das Gefühl. Hat es nur bezogen auf große Spiele oder Finals oder auch?
Ja, schon. Also ich glaube schon vor allem auf wichtige Spiele. Ich meine, er war, glaube ich, sowieso ein sehr spezieller Typ, was das angeht, mit auch übergeben vorm Spiel und so, weil er die Anspannung nicht in sich tragen konnte irgendwie. Aber ich glaube schon so bei großen Events.
Nee, kenne ich schon auch. Das ist natürlich auch immer schwierig in der Profiwelt, in der man sich bewegt, solche Sachen immer zu kommunizieren. Aber ich kenne das Gefühl schon. Und natürlich ist das, also ich habe einen Titel gewonnen, das war ein Pokalsieg mit den Rhein-Neckar Löwen. Und das ist wahrscheinlich das Erlebnis, was ich am ehesten damit verbinde, hätten wir das verloren, das wäre brutal gewesen, weil wir waren wirklich 2-3 Mal kurz davor, es zu schaffen, dann wieder nicht, dann wieder da. Und dann haben wir es geschafft und ja, das war das Gefühl, alles von mir abgefallen und ich hätte gar nicht gedacht, dass das so kommt, aber da hatte ich das auch extrem und das war auch Freude, aber vielmehr Erleichterung und dieses Gefühl, boah, krass, man hat das jetzt geschafft, weil es vor diesem Wochenende mit Halbfinale, Finale ziemlich surreal war, aber ich kann das auch nachvollziehen im normalen Alltag, dass man manchmal, weil es dann auch einfach so viele Spiele sind, dass man das manchmal einfach abarbeitet und nach jedem Spiel denkt, wieder eins rumbekommen und das ist natürlich auch nicht optimal und ja, aber manchmal ist auch das so.
Du hast es gerade schon angesprochen, es geht jetzt nicht für euch da jetzt in großartigen Urlaub nach dieser intensiven EM, wo ihr mal abschalten könnt, die Ereignisse irgendwie verarbeiten könnt, sondern ihr müsst quasi wieder direkt auf der Platte stehen, habt schon wieder mit der Mannschaft so zusammentrainiert. Ist da nicht die Gefahr übertrieben groß, dass genau das eintritt, was du gerade angesprochen hast, nämlich dass man die Spiele gar nicht mehr so als Highlights wahrnimmt, sondern die einfach nur noch so abarbeiten will, weil man sich so mental gar nicht mehr in diesen Modus reingedrückt bekommt, so ich muss jetzt performen und das wird jetzt geil?
Ja, brutal. Also ich empfinde es so, keine Ahnung, kann das natürlich auch nicht wissenschaftlich genau beurteilen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man auf so einem emotionalen Hoch jetzt war, wie wir jetzt beispielsweise, und im Handball ist es ja auch nochmal extrem, dass der Januar schon eine Sonderstellung hat im Vergleich zu den anderen Monaten und es ist alles so groß auf einmal im Januar, das kommt da nichts ran, was man sonst eigentlich in der Saison erlebt. Und dann ist man da und auf einmal, also man hat einfach nicht diese Zeit, im normalen Alltag wieder anzukommen und das zu verarbeiten, dass es jetzt, oder mir geht es zumindest so, wie gesagt, ich habe meine Teamkollegen gesehen, die strotzen vor Energie. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Vielleicht mache ich die Dinge zu groß, aber mir geht's zumindest so. Und ich empfinde es schon als schwierig. Und auch in den letzten Jahren wurde ich häufig danach krank oder ich, keine Ahnung, war die ersten Spiele auf jeden Fall nicht so gut, weil ich einfach das noch nicht richtig da war. Auch vielleicht, ich will nicht sagen, dass man dann abgehoben ist, aber dann steht man auf einmal wieder in der Halle und muss wieder performen. Und dafür war ich manchmal nicht bereit und habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon wieder stehen muss und ja, nicht darauf Rücksicht genommen wird, was jetzt in letzter Zeit war, aber so ist es und damit muss man umgehen, aber es ist auch nicht immer so einfach.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Business natürlich. Ich kenne das auch von sehr vielen Spielern. Bei mir geht es auch so, wenn wir eine lange Saison haben, wo wir international spielen, dann nach hinten raus. Das ist dann nicht dieser eine gebündelte Monat wie bei euch im Januar, dann wenn ein großes Turnier ansteht. Das ist dann mehr so nach hinten raus, März, April, wenn man weiterkommt in den im internationalen Wettbewerb, das ist dann nach hinten raus so langwierig wird und das sind natürlich die geilsten Spiele, die man auch machen will. Du willst ins Finale kommen, aber zeitgleich merke ich zumindest, da kann ich auch nur für mich selbst sprechen, dass ich dann ich kann das nicht mehr als Highlight wahrnehmen und wenn ich das nicht als Highlight wahrnehme und das halt einfach für mich so ein Spiel ist, das hätte jetzt dann, manchmal habe ich mich erwischt und gedacht, okay, es könnte jetzt auch von meiner emotionalen Anspannung her einfach ein Freundschaftsspiel in der Preseason sein. So, und wenn natürlich dieses Gefühl reinkommt, ist es schon gefährlich, fast, ne? Ja, es ist nicht zu vermeiden, dass du dann ein paar Körner lässt, so, ne?
Ja, absolut. Bei mir, also ich merke das eigentlich sofort und ich habe das, manchmal habe ich das, also gerade wenn es gut läuft oder jetzt vielleicht auch nach so einem Turnier, dass ich denke, boah, jetzt gut gelaufen und so und jetzt geht das von alleine und dann verliere ich komplett die Spannung und bin wirklich gar nicht da, auch wenn ich eigentlich denke, boah, ich bin eigentlich entspannt. Und auf der anderen Seite bin ich häufig auch in diesem anderen Extrem, dass ich zu nervös bin. Das kann auch passieren. Es geht immer darum, so ein bisschen die Mitte zu finden. Aber ich glaube, es ist wirklich manchmal dieses zu entspannt oder dieses Nicht-Dasein ist, auch wenn es sich eigentlich angenehmer anfühlt vorher, schwieriger dann auf der Platte als dieses zu angespannt sein.
Ja, voll. Ich bewundere da auch, und das kritisiere ich gar nicht, ich bewundere da Spieler, die genau diese Energie haben, die von der du gerade gesprochen hast. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach. Ich habe mich auch schon mal mit ein paar unterhalten, so, weil ich denen dann versucht habe, so meine Gedankenwelt zu eröffnen, im Sinne von, ey, für mich ist das alles gerade so normal, weil das ist so eine Reizüberflutung. Ich kriege mich nicht hochgefahren, so, ne? Und oft kriegt man dann halt so die Antwort, ja, Bro, so ist doch einfach nur Fußball. Spiel halt Fußball, genieß so Fußball. Und dann merke ich immer so, die Jungs, die leben halt einfach im Moment, die machen sich nicht so viele Gedanken über Nebenschauplätze oder geben vielleicht auch ihren eigenen Gefühlen gar nicht den Raum, sich so auszubreiten. Da denke ich mir so, manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken, boah, wäre schon geil, einfach mal weniger nachzudenken. Kennst du das?
Klar, denke ich das. Ich merke das hier, jetzt bei der Nationalmannschaft finde ich, oder hatte ich da das Gefühl, dass auch viele ähnlich ticken wie ich. Wir haben da auch, wie gesagt, wirklich eine coole Truppe und Leute, die man schon lange kennt und man unterhält sich auch über die Dinge. Jetzt in Dänemark merke ich tatsächlich bei vielen Teamkameraden, vielleicht ist es auch generell so ein bisschen die skandinavische Lebenseinstellung, dass sie, vielleicht machen wir Deutschen, das ist natürlich auch ziemlich pauschal gesagt, aber die Dinge manchmal auch ein bisschen größer, als sie sind. Also ich habe es jetzt bei denen einfach gemerkt und bei den Dänen, ich meine, die haben jetzt 3-4 Mal in Folge die Weltmeisterschaft gewonnen, haben jetzt alles gleichzeitig, Olympiasieg, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, vielleicht ist es auch einfach eine andere Wahrnehmung und sie nehmen das einfach alles ein bisschen lockerer hin und es ist nicht so groß und auf der einen Seite beneide ich sie dann darum und auf der anderen Seite denke ich, ich freue mich trotzdem, dass so eine Silbermedaille trotzdem noch ziemlich groß für mich ist und auch ein Spiel groß bleibt, weil ich will ja auch nicht, dass es irgendwie gleichgültig ist und ja, das ist immer so ein Geben und Nehmen, aber am Ende, ich habe mich schon häufig oder auch meine ganze Jugend eigentlich gefragt, warum bin ich so ein nachdenklicher Typ? Mein Vater war das wohl nicht, für ihn war es immer nur, ey, Handball spielen oder einen Wettkampf haben, egal was es war, einfach raus und Spaß haben und er hat mich da, glaube ich, auch häufig nicht ganz verstanden, wie ich da getickt habe, da war das eher meine Mutter und häufig habe ich das verflucht, so wie ich Sachen zerdacht habe und mir über alles im Kopf gemacht habe, aber am Ende bin ich so und Hab meinen Weg damit gefunden und vielleicht auch deshalb meinen Weg gefunden und will das auch, ja, will das auch nicht verlieren und das gehört dann einfach zu mir dazu und ja.
Voll. Ja, sehe ich genauso. Ich will mir das eigentlich auch beibehalten. Bevor wir gleich nochmal so ein bisschen auf deine Anfänge schauen, will ich noch einmal kurz bei dem Turnier bleiben, weil ich das besonders fand und ich da auch eine Erfahrung mit habe in meinem Business. Und zwar hast du gerade schon davon gesprochen, dass du in der Hauptrunde so, ja, nicht dein Niveau erreicht hast, was du gerne gehabt hättest, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin jetzt nur Handball-Fan, ich bin jetzt in dieser technischen, taktischen Blase nicht so gut drin, deswegen, ich kann dir nur sagen, dass ich Fan von dir bin, wie du dich auf dem Platz bewegst und ich das wirklich liebe. Du hast dich aber danach in Interviews hingestellt und das auch relativ klar zugegeben, so sehr reflektiert, sehr selbstkritisch und auch einfach sehr ehrlich, dass du halt nicht zufrieden bist mit deiner Leistung. Warum hast du das gemacht?
Weil ich es, glaube ich, immer so gemacht habe. Weil ich habe schon häufiger mit Leuten in meinem engen Umfeld darüber gesprochen und die haben mich gefragt, warum ich manchmal so viel preisgebe oder so offen bin in solchen Momenten, aber vielleicht auch generell in Interviews. Und ich glaube, dass mir das am meisten dann doch am Ende hilft, wenn ich einfach ehrlich bin und das sage, was ich denke, was ich fühle, weil das ist auch das, wie ich am Ende am besten performe auf dem Platz, wenn ich das spiele, was ich fühle. Und ich glaube, vielleicht auch bei mir persönlich, an meiner Körpersprache, meiner Haltung erkennt man dann auch relativ schnell, wie es ausschaut. Deshalb denke ich auch, ich kann ja jetzt eh nichts mehr verstecken. Und dann ist das so. Und damit bin ich eigentlich ganz, ganz gut immer gefahren.
Was ich mich dabei gefragt habe, ich habe mir das auch dann angeschaut natürlich und auch mit in der Vorbereitung so mitgenommen, wenn ich das jetzt auf unser Business so übertragen würde, also auf den Fußball. Ich kann mich an ein Interview erinnern, wo ich auch relativ, also ich mache das auch, ne? Also ich habe auch meinen Umgang damit gefunden und man kann sowieso nicht allen recht machen, man kriegt immer irgendwie Kritik von irgendeiner Seite, das
Das
ist ja
ist
eh
es.
klar. Aber ich kann mich an ein Interview erinnern, wo ich relativ klar gesagt habe, dass ich ja auf gut Deutsch gesagt reingeschissen habe heute. Ich war auch irgendwie an einem Gegentor beteiligt und sowas. Das habe ich dann halt auch so analysiert. Und nachher in der Kabine, aber auch dann mit meinem Berater, war das halt voll das Thema, weil die dann mir so einreden wollten, ja, aber versuch immer so wenig wie möglich so eigene Schuld zuzugeben. Wo ich mir dann denke, das ist doch aber genau der falsche Weg. So, wenn du halt Scheiße gebaut hast, dann steh halt zu deiner Scheiße. Warum soll ich irgendwie Fehler verstecken wollen, beziehungsweise nicht dazu stehen, wenn mal was schiefgelaufen ist? Und da habe ich auch so verstanden, boah, manchmal diese Welt, die ist so fake und die ist so darauf bedacht, so selber im guten Licht dazustehen. Und wenn man dann mal so ehrlich ist und zugibt, heute hat man reingeschissen, dann wird einem das auch noch negativ ausgelegt. Weißt du, was ich meine? Und deswegen wollte ich mal fragen, oder hast du eine Frage?
Hatte das eine Konsequenz dann im Nachgang?
Es hat jetzt keine Konsequenz im Sinne von, dass ich dann nicht mehr gespielt habe, aber es hat zumindest die Konsequenz, dass es erstens Gesprächsthema war und ich halt zweitens auch beim Trainer war danach und wir darüber so geredet haben und ich dann auch mit meinem Berater darüber diskutiert habe, warum das jetzt ein Thema für euch alle ist. So, und zum Glück hat es keine Konsequenz gehabt, weil genau das war, glaube ich, dann auch der Hauptpunkt von den Jungs in der Kabine nachher, die dann gesagt haben, ja, okay, aber wenn du jetzt hier selber so offen und ehrlich zugibst, dass du Fehler gemacht hast und ein schlechtes Spiel gemacht hast, gibst du ja quasi dem Trainer schon die Entschuldigung dafür, dass er dich im nächsten Spiel nicht aufstellt. Aber so weit denke ich gar nicht. Ich denke mir halt einfach nur, ich habe ein schlechtes Spiel gemacht, das ist menschlich, also rede ich darüber. Und ja, ich wollte mal fragen, gibt es dann bei euch so im Handball oder gab es auch auf dieses Interview deine Reflexion nach dem Spiel? Gab es da irgendein Echo in der Kabine vom Trainer oder von irgendwelchen Seiten?
Dahingehend nicht. Also ich würde sagen, dass das eigentlich in unserer Welt, wenn man Fehler zugibt, wie gesagt, vielleicht ist die Handballwelt da auch nochmal eine andere. Ich meine, das ist viel, viel kleiner als der Fußball und vielleicht wird auch nicht alles so auf die Goldwaage gelegt, außer ab und zu im Januar. Also in dem Fall nicht. In einem anderen Fall jetzt in dem Turnier habe ich, ja, nach dem Serbien-Spiel, unserem zweiten Gruppenspiel, war ich ein bisschen forscher in den Interviews und vielleicht wäre das im Fußball auch ganz anders angekommen, weil ich da ja so ein bisschen, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich nicht so viel gesagt habe im Nachgang, aber schon in gewisser Weise unsere Taktik und dahingehend auch sicherlich den Trainer irgendwie kritisiert habe. Und das hätte sowohl im Handball und sicherlich im Fußball noch viel mehr für Wellen gesorgt. Und da bin ich also unserem Trainer da auch sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob es für die Mannschaft, also mannschaftsintern unter den Spielern wäre das, glaube ich, kein Thema in dem Sinne. Aber da in dem Fall war es auf jeden Fall so. Und da muss ich unserem Trainer echt, ich glaube, das ist einfach nicht normal, dass er, also nachdem man das Gespräch gesucht hat, gesagt hat, ey, ist mir egal, was ihr da sagt, ich habe selber Mist gebaut und wir haben jetzt ein Ziel und wir wollen dieses Spiel gewinnen und ich krass, will das ja, auch haben, dass ihr Dinge äußert und ihr könnt das auch öffentlich äußern. Natürlich aufpassen, was man sagt, aber wir sitzen im gleichen Boot und hat da sein Ego voll hinten angestellt, hat, weiß nicht, wirklich, hat das gefühlt noch gelobt und von eigenen Geschichten erzählt. Oder dem, die er mit Trainern hatte und da war ich schon sehr beeindruckt, weil ich das natürlich auch anders erlebt habe schon in meiner Karriere und schon häufiger habe ich mal Sachen formuliert, die vielleicht ein bisschen zu offen oder zu direkt waren und das sollte man natürlich auch nicht öffentlich machen und das war sicherlich da auch ein Fehler von mir, aber in dem Fall war das nicht so und dafür bin ich ihm sehr dankbar und vielleicht ja, ist das auch nur eine gute Sache im Handball in dem Fall.
Ja, voll. Also ich glaube, wenn ich das gerade auf die Fußballwelt übertragen würde, dann wäre da sicherlich was anderes los. Und ich glaube, das liegt halt wirklich vor allem auch daran, dass wir haben echt riesengroße Egos in unserem Sport. Das muss man einfach mal so sagen.
Ich will jetzt sagen, ich habe lange Fußball gespielt und ja, das war...
Dem kannst du jetzt nicht widersprechen, ne?
Es war immer für mich eine andere Welt. Es war ja einfach so. Und Kai, es geht ja da auch viel früher los mit Sichtungen, mit Auswahlmannschaften und auch irgendwie mit Geld, mit den großen Vereinen. Und ich war mit 11, 12 war ich beim HSV als Perspektivspieler quasi, war einmal die Woche beim Training und habe Turniere mitgespielt. Es war brutal. Ich hab's erstens gehasst, dort hinzufahren und ich habe mich da nie wohlgefühlt, weil es immer ein ständiger Konkurrenzkampf war, aber es wurde auch gefühlt von außen, von den Trainern immer an uns Kinder so übertragen. Das war heftig.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, noch der große Unterschied. Ich hoffe auf der einen Seite irgendwie natürlich, dass der Handball da hinkommt. Er verdient die Aufmerksamkeit, wie der Fußball auch die Aufmerksamkeit verdient, aber...
Es wird nicht passieren.
Es wird vielleicht nicht passieren, aber weißt du, wo ich hin will, ist der Punkt, dass am Ende des Tages ist unser Business komplett regiert und voll halt mit Geld, so weißt du, und das verändert halt unglaublich viel und vor allem nimmt das halt so diese Reinheit aus dem Sport, weil es halt Menschen verändert und alles verändert, was mit dem Fußball zu tun hat. Und jetzt klingt es so, als wenn ich die ganze Zeit nur mecker und negativ über Fußball rede. Das ist mein Traum und ich weiß, wie privilegiert ich bin und welche Vorteile ich auch habe, weil am Ende des Tages unterschreibe ich auch die Verträge, nehme damit dementsprechend alles in Kauf und nehme ja auch das Geld in Kauf, was ich dafür bekomme. Das ist ganz klar und trotzdem, finde ich, kann man das schon anprangern, weil es halt genau das ist, was du gesagt hast. Es geht halt ab, schon mittlerweile mit 10, 11, 12 sind da irgendwelche Scouts auf irgendwelchen Plätzen, um irgendwelche Spieler zu sichten, von denen man überhaupt noch gar nicht weiß, was das mal wird und ob das was wird, statt denen einfach mal Zeit zu geben und die den Spaß am Fußball entwickeln zu lassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das
finde ich brutal. Den hatte ich gar nicht da in dieser Zeit. Und wie gesagt, ich war 11, 12, ich habe gleichzeitig ja parallel Handball gespielt und hatte da das voll, aber beim Fußball das war gar nicht da. Und weißt du, wenn, keine Ahnung, meinem Vater da irgendwelche Karten dann zugesteckt werden von irgendeinem Berater aus Hoffenheim oder Bremen oder keine Ahnung, ob man dorthin wechseln möchte mit 11, 12.
Das musst du dir mal überlegen. Und das ist halt die Realität, in der man sich dann befindet. Und das Schlimme, was, also ich bin ja unfassbar dankbar für meinen Weg, so jetzt gerade im Rückblick, ne, weil ich halt auch weiß, dass ich da die absolute Ausnahme bin und ich glaube einfach, dass der Weg so viel gesünder ist, natürlich, ne, auch für die Entwicklung der Persönlichkeit. Die Realität sieht ja nun mal so aus, dass man dann mit 12, 13 gescoutet wird, weg von der Family und dann geht es halt nur darum, es zu schaffen. Es geht immer um dieses Es schaffen. Du musst das eine Kind sein.
Was ja, und alles andere rückt ja voll in den Hintergrund. Alles, was mit 12, 13, 14 eigentlich relevant ist, ist nur noch diese eine Säule Fußball. Du bist an einem Ort, wo du nur bist, weil du Fußball spielen sollst. Und ja, wahrscheinlich selbst die Schule wird nicht so wichtig sein in dem Sinne.
Ja, und ganz genau das. Und hinzu kommt dann eben, weil du eben die ganzen anderen Dinge aus den Augen verlierst, kriegst du halt dann irgendwann den Gong, wenn du halt eben nicht dieses eine Kind bist. Weil dann hast du im Prinzip in Anführungszeichen deine Jugend weggeworfen. Klar, man sieht das in dem Moment nicht so, aber du stehst dann von dem Nichts. Und wo ist dann der Umgang mit dem Scheitern? Wo ist dann mal der Plan B so? Ne? Und das finde ich so brutal, weil einem dann immer eingetrichtert wird, du wirst es schon schaffen und du wirst es machen. Aber das ist ja eine große Lüge. Aber ja, ich wollte es gleich eigentlich fragen, wenn wir über deinen Weg sprechen, hin zu deinem Profi. Also der Weg hin zum Profi-Handballer, aber weil es gerade so gut reinpasst, wie ist das im Handball, wenn man mehr Talent hat? Wie geht da der Weg hin zum Profi?
Ja gut, auch da gibt es verschiedene Wege. Ich habe da auch eher den unorthodoxen Weg gewählt oder das Glück auch gehabt, dass mein Vater ja selber Handballspieler war und dementsprechend auch immer, oder was ist dementsprechend, aber ich hatte das Glück, dass er immer mein Trainer eigentlich war. Und wir hatten auch echt einen guten Jahrgang, sehr gute Jungs da zusammen. Und deshalb konnte ich auf relativ hohem Niveau, nicht auf dem allerhöchsten, aber auf relativ hohem Niveau, bis ich 17, 18 war, bei mir in der Heimat spielen. Und habe natürlich, beim Handball geht's, mit Auswahlmannschaften geht's, glaube ich, so mit 13 so richtig los. Und dann Jugendnationalmannschaft so mit 15, 16, glaube ich. Und der normale Weg ist da auch über die Nachwuchsleistungszentren zu einem größeren Verein zu gehen. Und viele, wie gesagt, ich meine mal, aber für viele sehen das ja auch ganz anders. David Speth, Torwart bei der Nationalmannschaft, ist mit so mein bester Kumpel im Handball, und der ist mit 15 zu den Rhein-Neckar-Löwen, großer Verein in Deutschland, gewechselt und dort aufs Internat oder zur Schule gegangen, und der wird es niemals anders machen. Der ist total happy mit der Zeit.
Krass.
Und gleichzeitig bin ich mega glücklich, dass ich das nicht gemacht habe und meine ganze Kindheit und Jugend zu Hause hatte und dort auch gefühlt nichts verpasst habe. Und da ich glaube, ich habe bis 16 habe ich mehr Fußball trainiert als Handball. Und ich glaube nicht, dass mir das so sehr geschadet hat. Und
ist das denn auch die Ausnahme bei euch? Also der Weg, den du gegangen bist, oder ist das schon öfter mal der Fall?
Auf jeden Fall häufiger als im Fußball, aber auch relativ selten, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem anders. Zum Beispiel, ich habe einen Teamkollegen hier in Dänemark, Norweger, der lange auch als bester Handballer der Welt galt, und er hat mir am Anfang der Saison erzählt, dass er, ich wusste es nicht, dass er lange auch Fußball gespielt hat, und dass er im Sommer haben sie Fußball gespielt und im Winter haben sie Handball gespielt, und im Sommer war dann auch nur Fußball und im Winter nur Handball, und das hat er gemacht, auch bis er 15, 16 war, und er hat sich immer mit Sørloth gebettelt, der Stürmer von Atletico jetzt, kommt beide aus Trondheim, und ihm hat es anscheinend auch nicht geschadet, und ich glaube, der Sørloth war auch ein guter Handballer. Und ja, also deshalb, es gibt schon verschiedene Wege, und ja, gibt nicht immer nur den einen, und ich bin, wie gesagt, sehr glücklich dafür, dass ich so gemacht habe.
Ja, das glaube ich. Am Ende des Tages findet man dann, glaube ich, doch einfach den Weg, der vielleicht am besten zu einem passt, so, ne? Und wir sind ja beide dann vielleicht doch eher so.
Aber man muss auch Glück haben. Also ich hatte.
Das steht über allem, wenn ich daran zurück denke, wie ich damals gescoutet wurde, mit Gefühl noch 4 Promille noch drin vom Vorabend, dann ist das absolut richtig, dass das Glück mit dazugehört, halt am richtigen Ort mal zu sein. Aber trotzdem glaube ich, um halt diesen Punkt rund zu machen, ich glaube, wir sind halt von der Persönlichkeit vielleicht ein Stück weit empathischer, sensibler als das andere Jungs sind. Und deswegen ist es für uns einfach vielleicht besser so gewesen. Und für andere ist es auch fein, wenn man da halt in ein Nachwuchsleistungszentrum geht und darüber seinen Weg so macht. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, über deinen Weg, aber lass uns noch mal einmal ein bisschen weiter zurückgehen. Du bist in Flensburg geboren und groß geworden. Wie darf ich mir da so eine Kindheit vorstellen?
Gut, ich bin in Flensburg geboren, aber so richtig, ich glaube, bis ich 1 oder 2 war, und dann eigentlich meine ganze Kindheit in Bad Schwartau in Lübeck, Bad Schwartau, Marmeladenstadt. Wie gesagt, mein Vater hat, bis ich 7 war, hat er selber professionell gespielt, danach war er Trainer. Und ja, ich hatte eine sehr behütete, sehr, sehr glückliche und Ja, ich hatte keine Sorgen und bin echt dankbar dafür, dass das so war und weiß, dass es nicht selbstverständlich war. Aber es war, ich weiß nicht, ich will davon nichts eintauschen. Das war mega. Ich habe, wie gesagt, früher angefangen mit Sport, Fußball noch ein bisschen früher als Handball, weil sie mich beim Handballverein nicht reingelassen haben, weil ich zu jung noch war. Und ja, bin damit aber einfach groß geworden und das war meine Welt. Fußball, Handballtraining, am Wochenende immer eigentlich zwei Spiele. Und das war cool. Und gleichzeitig, wie gesagt, dann später auch, aber auch nicht alles für den Sport opfern müssen. Und das ist das, was ich am meisten gemerkt habe, als ich dann irgendwann weggegangen bin, dass mir das so sehr fehlt, weil auf einmal bist du, wie gesagt, nur noch an einem Ort, weil du dort Handball spielst und alles andere
Krass,
ist
ja.
nicht mehr da oder rückt in den Hintergrund. Und dafür bin ich echt dankbar, dass ich das so lange nicht hatte und dass ja für mich auch immer die Schule oder sowas im Vordergrund stand. Und klar, der Sport war mein Traum, irgendwann das mit dem Handball zu schaffen, aber da waren so viele andere Sachen, die auch einen sehr hohen Stellenwert hatten und auch wirklich einen Stellenwert hatten und dass ich nicht irgendwo war, weil ich dort hingegangen bin, weil ich dort Handball spielen wollte.
Ich frage mich gerade, ich weiß nicht, ob das eine angemessene Frage ist oder nicht, sag gerne, wenn nicht, aber hat das, weil ich habe mir das auch schon ein paar Mal bei meinen Kids jetzt gedacht, weil die sind mittlerweile auch so richtig krass im Fußballfieber und wollen auch nur gegen den Ball kicken und ich gebe denen das überhaupt gar nicht vor, sondern ich glaube, das passiert halt einfach, weil ich halt in diesem Kosmos unterwegs bin und sie die Spiele auch im Stadion und so gucken und trotzdem möchte sie halt gar nicht so in diese Richtung drängen, weißt du, was ich meine? Sondern die sollen einfach ihren eigenen Weg finden. Ich frage mich, wie war das bei dir? Hat das einen gewissen Druck erzeugt oder gab es da einen gewissen Druck, weil dein Dad halt auch professioneller Handballspieler war?
Das wurde ich schon häufiger gefragt und also ich habe immer Nein gesagt und es war wirklich nie so. Ich habe bei meinem Papa ich habe nie gedacht, dass ich für ihn spiele oder dass er eine Erwartungshaltung hatte. Er hat mich nie kritisiert. Er sieht mich immer viel zu positiv, aber das war schon immer so. Er hat mich kritisiert, wenn ich mich scheiße verhalten habe auf dem Platz. Und ich war wirklich gerade in meiner Kindheit und Jugend, war ich häufig ein Vollidiot auf dem Feld und habe
Inwiefern?
ja, Mitspieler angemeckert, Schiedsrichter
Ah,
angemeckert. Ich
okay.
war wirklich, weiß nicht, geweint, wenn wir nicht gewonnen haben oder ich
Krass,
gefühlt
kenne
nicht
ich.
den letzten Wurf hatte oder so. War wirklich ganz, ganz schlimm. Dahingehend hat er mich schon geprägt und sicherlich auch meine Mutter. Aber er hat mich nie unter Druck gesetzt und ich würde, weiß nicht, hätte ich jetzt Fußball gespielt oder irgendwas anderes gemacht, er hätte mich auch da unterstützt. Und natürlich hat er einen besseren Bezug zu Handball, aber das war wirklich völlig egal und er wollte einfach nur, dass ich glücklich bin bei dem, was ich tue. Und ich glaube, das hat ihn dann am meisten nicht gestört, aber traurig gemacht, wenn er mich gesehen hat, dass ich nicht der Juri bin oder einfach nicht glücklich bin bei dem, was ich tue. Und darum ging es eben immer. Und das ist das Wichtigste, was er mir mitgegeben hat und eigentlich auch immer mir Vertrauen gegeben hat. Und ich kann mich an ein paar Gespräche erinnern, bei denen er mich zur Seite genommen hat und einfach gesagt hat, wie stolz er auf mich ist und dass ich das super mache, wie ich es mache. Und ja, ich bin echt glücklich dafür, dass ich ihn und auch meine Mama da hatte.
Sehr inspirierend. Also da werde ich mir definitiv eine Scheibe von abschneiden, weil das würde ich gerne bei meinen Kindern. Das wäre echt ein Traum, wenn ich das auch so hinkriegen würde. Ja, dass die einfach so ja glücklich sind. Das scheint bei dir auf jeden Fall ohne Druck gut geklappt zu haben. Das ist schön.
Ich weiß, ich hatte es halt auch viel, dass es jetzt geklappt hat. Ich glaube, ich weiß nicht, woher das kam. Vielleicht, weil ich es immer gesehen habe und es irgendwie mein Traum war und ich damit groß geworden bin, dass ich das einfach intrinsisch, ich wollte es einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte es unbedingt und ja, deshalb weiß ich nicht, ich habe dahingehend von außen eigentlich immer nicht so viel gebraucht. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht verloren gegangen wäre, wenn ich früher irgendwo hingegangen wäre. Weil als ich dann mit 18 weg bin, und seitdem quasi Profi bin, da war ich schon mit dem Schritt in der Tür. Da war es sehr nah dran und dann kriegt man auch, weiß nicht, immer mehr Erfolge und dann bleibt man dran. Aber wenn das früher gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich dann das vielleicht auch verloren hätte.
Ja, ich find's krass. Ich find's krass, weil ich denke gerade auch nochmal so ein bisschen darüber nach, wie das bei uns war. Und mein Dad und ich hatten zu der Zeit, wo du gerade sprichst, auch wo, weil er war auch mein Trainer damals, war jetzt kein Profifußballer, sondern auf Amateurniveau, aber er war immer ein guter Kicker so. Und er hat mich in der E- und F-Jugend auch immer selber trainiert. Und bei uns war das, hat das eher so zu einem angespannten Verhältnis geführt damals, oder ist dann sogar so weit gegangen, dass ich halt gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball, ich höre auf so. Das hat er gar nicht gemacht, weil er natürlich mir irgendwas Böses wollte oder so, aber er hat es halt irgendwie nicht hinbekommen, im Training mich gleich zu behandeln, sondern er hat halt immer das Gefühl gehabt, er müsse jetzt mich härter rannehmen, damit nicht auffällt, dass ich sein Sohn bin und bevorzugt werde, so, ne? Und
Aber
das.
wie war das dann danach und davor? Habt ihr das dann mitgenommen? Weil
Wir haben es, es hat, glaube ich, schon längere Zeit sich auf unser Verhältnis ausgewirkt. Ich glaube schon, dass wir längere Zeit immer so ein angespanntes Verhältnis hatten, also nicht im Sinne von, wir haben uns nicht verstanden, nicht miteinander geredet, aber es war halt, glaube ich, schon immer irgendwie so präsent. Und wir sind halt unfassbar gleich von unserer Mentalität und von unserem Charakter. Und da war halt dann auch die Mom damals Gold wert, die das dann geschlichtet hat. Und dann hat mein Dad auch aufgehört, Trainer zu sein, hat gesagt, okay, ich mache das nicht mehr, und hat dann sich so zurückgezogen. Und mittlerweile ist es so, dass er immer noch mein größter Kritiker ist. Das ist aber auch gut. Das brauche ich auch. Ich glaube, er ist der ehrlichste Mensch so, den ich diesbezüglich habe, der halt mir nichts einredet, nicht dafür da ist, so mir zu sagen, ey, pass auf, das war heute super, auch wenn es scheiße war. Das ist er nicht. Auch da haben wir oft gestritten, weil wir oft nach dem Spiel direkt telefoniert haben, wo die Emotionen bei mir noch so am Limit waren und er natürlich auch mitgelitten hat. Da haben wir auch draus gelernt, und mittlerweile ist es super und ich habe ihn unglaublich doll lieb. Aber es war bei uns echt so ein Lernprozess eher.
Ja, wollte es auch so ein bisschen beziehen auf vor und nach dem Training, weil, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, kenne ich auch. Also bei uns sind brutal die Fetzen geflogen und wirklich, weil ich dann auch nicht zurückgesteckt habe und ja, also es war schon extrem, weil mein Vater natürlich gar nicht meinen Mitspielern das Gefühl geben wollte, ey, das ist mein Sohn und was weiß ich. Aber dann im Auto oder auf der Rückfahrt war es dann vergessen und das, ja, haben wir da ganz gut hinbekommen, aber das war auch manchmal an der Grenze.
Lass uns noch mal ein bisschen weiter da reingehen. Du hast das jetzt schon mehrmals angedeutet. Du warst auch tief im Fußball verwurzelt lange Zeit, bist also so ein bisschen zweigleisig gefahren, Fußball und Handball. Wann und warum hast du dich dann voll auf Handball konzentriert? Gab es da einen konkreten Auslöser, ein Ereignis oder einen Moment, wo das passiert ist?
Also war, glaube ich, schon relativ lange, lange 50-50 und ich wusste nicht, was ich mehr mag.
Krass. Aber warst du auch in beiden Sportarten gleich talentiert, würdest du sagen?
Naja, nee, ich finde, man kann das gar nicht vergleichen, weil ich glaube, dass man im Handball allein dadurch, dass es viel weniger Menschen gibt, die es ausüben, natürlich deutlich bessere Möglichkeiten hat, was zu schaffen. Und beim Fußball ist eine Verletzung im Jugendbereich und vielleicht ist man weg vom Fenster und ist immer der nächste da und das hast du im Handball nicht so und du bekommst einfach mehr Chancen. Ich glaube, ich hatte Talent, ich glaube, ich hatte die Fähigkeiten, die mich auch beim Handball auszeichnen, auch so ein bisschen beim Fußball. Ich war jetzt nicht der beste Techniker, aber ich glaube, ich hatte eine ganz gute Übersicht und einfach ein Gefühl fürs Spiel. Aber ja, ich glaube nicht, dass das so weit gegangen wäre. Manchmal denke ich, es würde mich einfach interessieren, was
Klar,
vielleicht
verstehe
möglich
ich.
gewesen wäre. Aber ja, und dann hat sich das, ich glaube, somit, wie gesagt, beim Fußball ging es ja relativ früh los mit Kreisauswahl, Stützpunkt, dann Landesauswahl, dann diese Auswahlturniere für Nationalmannschaft, keine Ahnung, dann meine Zeit da ein bisschen beim HSV und auch, ja, und dann hatte ich irgendwann ein Gespräch nach den 2 Jahren da beim HSV, ob ich dort aufs Internat wechseln möchte, zur C-Jugend war das dann, glaube ich. Ja, noch in der Heimat so ein bisschen. Beim VfB Lübeck habe ich dann noch gespielt, Weiterspiel. Und da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich einfach null dazu bereit war, mein Umfeld, mein Zuhause, alles aufzugeben, um jetzt da Fußball zu spielen, auch Handball aufzugeben. Das wollte ich einfach nicht. Das war ja, das wollte ich nicht und vielleicht habe ich da die Entscheidung dann einfach auch getroffen. Aber es war auch, klar war das beim Fußball alles ein bisschen größer und dementsprechend auch cooler, wenn man da ein Turnier gegen Bayern, Dortmund, Man City oder so spielt. Natürlich war das cool, aber trotzdem habe ich mich damals wirklich schon manchmal vom Druckempfinden so gefühlt, wie ich mich heute beim Handball fühle. Und wirklich, das ist kein Scherz, es war wirklich so. Und das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich noch 2, 2,5 Jahre beim VfB Lübeck Regionalliga gespielt und das war
echt, ja, hast du noch Regionalliga gespielt?
Ja, das war, wir haben echt geschafft mit dem VfB da 2 Jahre uns da zu halten. Ein Jahr mit dem älteren Jahrgang, das war auch schon totaler Krampf, weil ich dort auch da, auch wenn du da ja denkst, okay, das ist nicht das maximal höchste Jugendniveau, aber auch da war dieser Konkurrenzkampf immer da und das waren auch nicht meine Jungs und da habe ich mich einfach irgendwie durchgequält und dachte halt, okay, es ist cool, jetzt Regionalliga zu spielen. Und dann habe ich noch ein Jahr mit vielen zusammengespielt, mit denen ich immer irgendwie in der Jugend im Raum Lübeck zusammengespielt habe und das Jahr war auch echt ganz, ganz cool. Und dann ging die B-Jugend los und da kam wieder der andere Jahrgang dazu und dann habe ich irgendwann gesagt, es reicht jetzt und ist gut. Und ja, aber es war wirklich eine Entscheidung für den Handball, weil ich mich da einfach wohler gefühlt habe. Ich hatte mehr Spaß und hatte mehr das Gefühl, ich kann nicht selbst sein.
Ich finde dieses Konkurrenzkampfthema, ich finde das so brutal, weil sich das zieht sich natürlich auch bis dahin, wo ich mich jetzt gerade hier befinde quasi, ne, weil ich bin ja auch diesen anderen Weg gegangen, ich habe mit diesem Konkurrenzkampf nichts an der Mütze gehabt, weil ich halt auch bis 18 mit meinen Jungs so auf dem Dorf in Anführungszeichen gekickt habe und da ging es ja nicht um Konkurrenz, sondern ging es halt einfach darum, eine gute Zeit auf dem Platz und neben dem Platz zu haben, deswegen habe ich halt auch nicht diese Ich-AG-Gedankengänge ausgebildet, weißt du, was ich meine? Also dieses, okay, ich muss es jetzt schaffen, weil ich muss ja das eine Kind sein. Ich finde es ja auch völlig verständlich, dass Spieler das dann im Profigeschäft auch noch haben, weil wie sollen die das dann verändern, wenn die quasi 10 Jahre so darauf getrichtert wurden, du musst das eine Kind sein, aber ich erwische mich dann trotzdem voll oft dabei, wo es dann Momente gibt, wo ich denke, ja, okay, ich bin jetzt auf der Bank und das ist natürlich nicht schön, ich würde jetzt viel lieber spielen, aber ich feuere jetzt trotzdem die Jungs an, weil wir sind ja eine Truppe. Da gibt es dann aber Spieler, die in der Kabine sind, so eine Fresse ziehen und sich denken, boah, also die sprechen es nicht aus, aber die denken sich dann ja, hoffentlich macht der einen Fehler oder im schlimmsten Fall, hoffentlich verletzt er sich, weil dann bin ich ja nächste Woche wieder dran. Und das finde ich halt Wahnsinn.
Ich würde lügen, wenn ich das nicht auch kennen würde, weil ich ja durch den Fußball, aber dann auch mit dem Handball immer mehr damit groß geworden bin, klar. Und es ist ja,
ja klar,
es kommt ja auch automatisch dadurch, weil du ja, natürlich ist es Teamsport, aber am Ende kommen ja immer nur, du musst ja immer die Stufe irgendwie weiterkommen, damit du dorthin kommst, was vielleicht dein Traum ist oder was das höchste Level ist. Und deshalb ist natürlich ein Teamsport, aber am Ende bekommen die besten Spieler den nächsten Vertrag, einen größeren Vertrag, mehr Aufmerksamkeit, die nächste Chance. Und deshalb wird das im Leistungssport und auch im Mannschaftssport natürlich automatisch durch die Gegebenheiten immer gefördert. Aber bei mir, also ich war immer krass ehrgeizig und hatte auch immer, mir wurde es nachgesagt und sicherlich war es auch so, dass ich vielleicht auch manchmal da sehr egoistisch war und ich merke bei mir, dass sich das jetzt aber so im Alter schon verändert und dass ich mir einfach denke, ey, ich habe einfach keine Lust darauf, keine Ahnung, ob es jetzt bei der Nationalmannschaft oder im Verein ist egal, hier sind echt viele Jungs mit dabei, die ich echt gerne mag und die können auch auf meiner Position spielen, aber ich will nicht, das ist ja auch immer so kurzfristig gedacht, jetzt ist man für den Zeitpunkt in einem Konkurrenzkampf, aber nächstes Jahr sieht es vielleicht wieder ganz anders aus und es sind immer wieder neue Konstellationen und ich will mir das nicht verbauen, weil ich irgendwie mein Ego über jetzt die Freundschaft oder den mannschaftlichen Erfolg stelle und weiß nicht, merke einfach, dass mir diese Beziehung, diese Freundschaften immer wichtiger werden und sich da auch was bei mir verändert und ich mich selber vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig nehme, was ich glaube ich schon lange, lange getan habe. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht hat dieser Ehrgeiz mir auch geholfen, dahin zu kommen, wo ich bin, aber ich habe das Gefühl, dass das sich verändert und das auch gut ist und ich froh darüber bin, weil es ist ja auch viel, viel gesünder, weil am Ende des Tages denke ich auch immer, entweder, es ist ja völlig egal, entweder bist du gut in dem, was du tust, und dann wirst du auch gut sein und deine Chance bekommen.
Voll,
oder du bist
ja,
es halt nicht. Und dann macht es auch keinen Unterschied, ob der andere jetzt gut spielt oder schlecht spielt. Und ja.
Ja, das Credo habe ich tatsächlich auch. Ich denke mir auch immer irgendwie, dass das dann so banales klingt, die harte Arbeit sich dann doch in irgendeiner Form immer auszahlt. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, dieses, okay, ich möchte nicht, dass das dann irgendwie auf Kosten von einer Freundschaft geht oder von einem Verhältnis geht. Ich glaube, das habe ich ganz stark in mir verwurzelt so. Also ich glaube, ich könnte es echt viel schwieriger ertragen, wenn jemand sagen würde, ey, dieser Robin Gosens, das war zwar ein guter Fußballer, aber ein ganz beschissener Mensch, so, weißt du? Ich hatte das zufällig letztens mit Marin Pongracic aus meiner Mannschaft darüber, der ist ja auch Deutsch, also Deutscher in Deutschland aufgewachsen, kroatische Nationalität, aber wir hatten es darüber und er hat mir die Frage gestellt, so, was wäre dir lieber so, wenn dir nachgesagt wird, ey, du warst aber ein geiler Fußballer, aber ein scheiß Mensch oder andersrum? Und ich konnte das halt so ganz klar für mich beantworten und er war danach so ein bisschen überrascht im Nachgang, weißt du? Und ich glaube, das hat dann aber auch einfach so damit zu tun, dass ich das echt so empfinde und wahrscheinlich dann in der Konsequenz natürlich auch so auslebe im Sinne von, ja, okay, ich bin zwar angepisst, dass ich nicht spiele, weil ich bin auch brutal ehrgeizig und ich will gewinnen und spielen. Aber ich kann halt relativ easy dann diesen Schalter umlegen und sagen, okay, jetzt spiele ich halt nicht, wir müssen trotzdem 3 Punkte einfahren und ich wünsche meinem Konkurrenten und der Mannschaft halt alles Gute. Kriegst du diesen mentalen Switch denn dann hin oder hast du dann auch Schwierigkeiten im Spiel quasi?
Nee, im Spiel nicht. Und ich, wie gesagt, es wird besser, weil sich, glaube ich, auch meine Wahrnehmung von mir selber irgendwie verändert. Ich nehme mich, glaube ich, ein bisschen weniger wichtig, als ich es ja früher vielleicht getan habe. Vielleicht wird man auch einfach älter, sammelt mehr Erfahrung. Aber bei mir hängt das, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen mit damit zusammen und sicherlich heute immer noch. Ich bin ja davon nicht frei, aber wie die Außenwelt auf die eigene Person reagiert. Wenn jetzt zum Beispiel, letztes Jahr habe ich noch in Deutschland gespielt und der Verein war auch groß, aber ich hatte eine größere Rolle, war präsenter als jetzt vielleicht bei dem Verein, wo ich aktuell spiele, weil da mehr große Namen sind. Und wenn ich dort auf der Bank saß oder weiß nicht, jemand anderes für mich gespielt hat, der nicht den Namen hatte, dann wurde viel mehr darüber geredet und viel mehr, ja, was ist denn mit Juri los? Und ich habe mich eigentlich okay gefühlt mit der Situation und habe das verstanden. Okay, ich bin jetzt gerade nicht so drauf, der andere hat's verdient. Aber dieses, was dann von außen an dich
Ja, das
herangetragen
stimmt.
wird,
Ja.
das ist vielleicht auch manchmal, was dich dann selber aus der Balance rausholt und was einen dann auch nervt. Und das ist dann auch schwierig, damit manchmal umzugehen. Und hier, wenn ich hier jetzt auf der Bank sitze, ja, dann ist es so. Dann komme ich nach 15 Minuten rein oder vielleicht auch nach einer halben Stunde oder vielleicht auch mal nicht. Aber dann ist es so, weil in der öffentlichen Wahrnehmung spielt er ja auch ein anderer Superspieler und dann ist es so. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie es vom Außen betrachtet wird. Aber ja, das Außen ist auch nicht immer so gut.
Das stimmt allerdings über die Medien. Die habe ich eigentlich auch noch auf dem Zettel. Mal schauen, ob wir da noch hinkommen. Aber weil das auch gerade wieder so gut reinpasst. Es gibt ja auch diese wunderbare Doku von dir und Julian Köster, wo ihr auch ja relativ intensive Einblicke, würde ich sagen, auch nicht nur in den Sportler, sondern auch in den jeweiligen Menschen gebt. Und ich weiß gar nicht genau, wie es dann in der Doku zitiert wurde, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Doku schon dafür gesorgt hat, dass so eine Art Erwartungshaltung geschnürt wird im Sinne von, okay, die beiden Jungs sind da jetzt die neue Generation, die es im Handball so ein bisschen richten sollen. So, ich fand, dass das manchmal schon so irgendwie versucht wurde, so ein bisschen zu übermitteln. Und ich habe mich gefragt, kreiert das nicht dann nochmal mehr diese Erwartungshaltung von außen, ey, das sind jetzt hier, 2 Spieler, die es die nächsten Jahre für Handball Deutschland richten müssten, vor allem vor dem Hintergrund, das haben wir ja gerade schon besprochen, du ja schon auch eine Persönlichkeit bist, die sich Sachen zu Herzen nimmt, viel nachdenkt und ja auch Probleme damit hat, manchmal den Druck in eine richtige Richtung zu lenken.
Sicherlich ist so eine Doku auch für uns beide eine große Sache beim ZDF,
Klar.
sehr, sehr professionell gestaltet. Und sicherlich ist es so, aber ich glaube, wir beide, ich glaube, Julian hat damit noch ein geringeres Problem als ich selber, weil er vom Typ einfach, er ist ein Teamplayer und hat kein großes Ego, obwohl er es absolut haben könnte. Gehört zu den besten Spielern der Welt. Und Aber wie gesagt, bei mir hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen verändert und auch dahingehend, was wir am Anfang, glaube ich, hatten, dass ich einfach froh bin für die Erfahrung, die ich sammeln kann, für so ein Turnier jetzt, dass ich da dabei bin, dass ich bei so einer wirklich talentierten Mannschaft dabei sein kann, dass der Fokus da mehr hingeht und auch jetzt, auch bei dem Turnier, vor dem Turnier, war meine Rolle schon eine andere als in den letzten Jahren. In den letzten Jahren, weil es war einfach so ein Generationenwechsel und ich war relativ früh dabei und jetzt kommen einfach viel mehr talentierte Jungs noch nach und wir haben einfach ein, glaube ich, höheres Niveau als vielleicht noch ein paar, vor ein paar Jahren, wo ich dazu gestoßen bin und einfach sehr viele Möglichkeiten bekommen habe, sehr viel Vertrauen bekommen habe und deshalb vielleicht auch, keine Ahnung, mir einen gewissen Namen erspielen konnte. Und es war jetzt zum Beispiel auch anders, aber ich gehe damit ja gefühlt ein bisschen entspannter um und ich bin unzufrieden, wenn ich selber meine Leistung nicht bringe und nicht gut spiele, aber das hat dann mehr mit mir selber zu tun und ich schaffe es eigentlich besser, das drumherum auszublenden und ich glaube, dass das vielleicht auch das Thema bei mir war jetzt in der Hauptrunde, womit das dann nicht nach, weiß nicht, ziemlichem Auf und Ab und ziemlich turbulenten Gruppenphase und das dann zu viel konsumiert habe und da diesen Fehler gemacht habe und da dann aber zum Glück auch irgendwie da wieder ein bisschen rausgekommen bin und einfach mehr Ruhe hatte, gar nichts mehr gelesen habe, fast gar nicht am Handy war. Und ja, aber es ist auch Arbeit, weil mein Charakter ist auch so, ich bin relativ sensibel, ich nehme viele Dinge, glaube ich, wahr und beziehe sie dann auch zu häufig auf mich selber. Und da immer sich nicht so viel im Außen zu befinden und sich nicht so viel von Lob und von eigentlich ist Lob vielleicht so gefährlicher als Kritik in dem Sinne, weil Kritik, ich weiß nicht, da ich finde Lob gefährlicher, weil da merkst du nicht, dass du eigentlich von dir selber ein bisschen oder von deinem Weg abkommst und ja, das ist
Doch, der
manchmal
Prozent
schwieriger.
weniger im nächsten Spiel, weil man denkt ja, man ist
Ja.
ja gut. Kenne ich voll. Ist das also so dein Learning aus dieser Zeit? Weil die Frage habe ich natürlich auch noch auf dem Zettel, was so dein Zugang ist zu der Erwartungshaltung von außen, zu der Berichterstattung. Ist der Zugang bzw. dein Learning daraus, okay, ich schotte mich so ein bisschen davon ab, lese wenig und versuche bei mir zu bleiben?
Ja, absolut. Und der Gedanke auch, dass heute ist so, morgen ist so, dann ist wieder anders, ist alles so vergänglich. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Die Mühle, weiß nicht, das Karussell dreht sich immer weiter. Gerade im Sport, ich denke mir das auch häufig, wenn ich gucke ja auch viel Fußball oder Basketball und ich liebe Sport, ich liebe die Geschichten, die vermittelt werden. Ich mag die Ästhetik, aber ja, die Berichterstattung, es wiederholen sich die Dinge manchmal und das auch so ein bisschen zu verstehen, dass es alles dann doch immer ziemlich vergänglich ist und sich selber dann auch nicht zu wichtig zu nehmen. Ich glaube, das hilft mir.
Ich habe da tatsächlich echt noch große Schwierigkeiten mit, weil ich habe das, glaube ich, auch schon sehr oft und sehr deutlich auch gesagt. Ich weiß, wie du das meinst, dass es vergänglich ist und dass es auch
Ich krieg
absolut
das
die.
ja nicht immer hin. Wie gesagt, vor 1,5 Wochen dachte ich kann keine Handball mehr spielen und keiner ist ja immer irgendwie ein Prozess, aber man lernt dazu, aber keine Ahnung, diese Phasen kommen.
Ja, und das Ding, was ich halt vor allem schrecklich finde, ist, dass mir so ein bisschen an der ganzen Berichterstattung fehlt. Also entweder bewusst wird es übersehen oder einfach wird keine Rücksicht drauf genommen. Die Tatsache, dass halt da irgendwo Menschen hinterstecken, so banal wie das klingt, so weißt du, weil da werden dann teilweise Sportler den Boden gleich gemacht, Aussagen aus dem Kontext gerissen, um Clickbaiting zu betreiben, ohne aber Rücksicht darauf zu nehmen, dass natürlich automatisch ein Shitstorm entsteht, den sie in Kauf nehmen, beziehungsweise den sie auch noch proaktiv heraufbeschwören wollen. Und da fehlt mir halt dann manchmal einfach dieser Zugang auf menschlicher Ebene, weil ich glaube, wenn sich der ein oder andere Sportjournalist klar machen würde, dass hinter diesem Sportler, der da gerade zunichte gemacht wird, auch ein Mensch steckt, der das wirklich sich auch zu Herzen nehmen kann. Und es gibt ja auch Beispiele, dass Sportler teilweise sogar daran kaputt gehen. Dann glaube ich nicht, dass jeder Artikel in der Härte und in der Form veröffentlicht werden würde. Weißt du, was ich meine? Und das ist so mein Hauptkritikpunkt.
Ich glaube, es ist halt ultra vielschichtig und wie gesagt, beim Handball ist es viel kleiner als beim Fußball. Wir erleben das eigentlich nur in dem Extrem im Januar. Und da vielleicht natürlich dann noch ein bisschen heftiger, weil wir darauf nicht ganz so vorbereitet sind, weil wir das nicht ganz so kennen. Ja, ich weiß, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wir sind Teil des Geschäfts, wie du vorhin gesagt hast. Wir entscheiden uns dazu, Teil davon zu sein. Irgendwie natürlich auch die Entwicklung irgendwie der Medien, viel zu Social Media hin, dass jeder einen Kommentar schreibt, dass alles da ist und dass der Journalist natürlich auch vielleicht da an sich denkt, an seine Karriere, keine Ahnung, aber am Ende stimme ich dir natürlich dazu und es darf nicht immer die Entschuldigung sein, ja, ihr Fußballer oder wer auch immer, ihr verdient viel Geld damit und ihr müsst es aushalten, weil ja, es ist vielschichtig, aber am Ende des Tages sollte man schon aufpassen, was man schreibt und besonders aber auch, was dann in manchen Kommentarspalten so abgeht. Und das sollte man natürlich jetzt als betroffene Person gar nicht lesen, aber es ist halt ein Spiegel der Gesellschaft. Und ich frage mich, welche Leute sich da hinsetzen und solche Sachen manchmal schreiben, aber es ist natürlich.
Ja, diese Leute, das ist sowieso unglaublich. Das sind ja wahrscheinlich die Leute, die so viel Frust in ihrem eigenen Leben haben und sie dann einfach so eine Art Kanal brauchen und den dann oftmals finden.
Ja, aber da, ich habe mich manchmal mit Kumpels tatsächlich so ein bisschen in den Haaren, weil ich da natürlich einen anderen Blick als Spieler drauf habe, wenn wir zum Beispiel Fußball gucken und Kumpel von mir, ich weiß nicht, irgendein Spieler brutal kritisiert oder was ist mit dem los, oder generell auch kennt. Ein Kumpel von mir ist Liverpool-Fan und meint, als sie diese Niederlagenserie hatten, da ist nur der neue Linksverteidiger schuld, den sie geholt haben von Bournemouth. Und ich denke, Alter, was erzählst du da? Das ist so aus dem Kontext und so ein Quatsch. Aber das war dann, er hat es mit so einer Intensität vorgetragen und dann, ich weiß, diese Fanwelt und das sind unterschiedliche Welten. Und ich glaube, dass viele da auch das nicht so ganz verstehen.
Ja, ich glaube, an der Stelle wird es dann halt auch ein bisschen tricky, weil ich glaube, man kann denen das auch nicht vorwerfen, weil sie natürlich auch nicht die Interna kennen, beziehungsweise nicht diesen Zugang zum Sport haben, zum Handball, zum Fußball, zu welchem Sport auch immer haben, den wir haben, so weißt du? Also ich kann dem Fan nicht vorwerfen, dass er das dann so in Anführungszeichen banal kritisiert, weil ich weiß ja nicht, welche Story dahinter steckt, so, ne? Ja. Das würde ich einem Fan niemals vorwerfen. Ich würde aber schon einem Fan vorwerfen, der ja dann einfach so unter der Gürtellinie beleidigt und quasi dann diesen Fakt, den du gerade angesprochen hast, Fußballer verdienen viel Geld und müssen dementsprechend alles akzeptieren und das gehört dazu, wenn man in der Öffentlichkeit steht, als Legitimation dafür nehmen, dann ja einfach alles zu schreiben und zu sagen, was einem gerade so einfällt. So also da geht die ganze Thematik für mich nicht auf, weil das ist irgendwie nicht Teil meines Jobs, mich irgendwie als Husum bezeichnen zu lassen oder meiner Familie den Tod zu wünschen. Ne? Ja. Und das ist aber ja auch die Realität.
Ja. Ja.
Und da denke ich mir dann, um den Bogen zu spannen oder den Kreis zu schließen, haben halt Sportjournalisten meiner Meinung nach auch eine gewisse Art von Verantwortung, den Spieler zu schützen, wenn sie eben sicher wissen, dass genau das entsteht, was eben oft kommt, nämlich ein Shitstorm, wo Familien teilweise angegangen werden. Das ist ja die Wahrheit.
Ja, klar, absolut. Und ich weiß, weil die Beispiele treten natürlich auf, in denen das in Kauf genommen wird. Und es gibt ja auch bestimmte Medien, die genau das provozieren wollen.
Voll,
Weiß nicht, wenn man das jetzt mit einem 17-jährigen Lennart Karl sieht, der einfach nur eine Antwort auf eine Frage gibt und weiß nicht, David und ich sehen das auf dem Zimmer und er hat das so ziemlich live mitbekommen und man weiß einfach, was jetzt passiert.
Man weiß, was kommt.
Aber die Medien greifen es ja auch so auf und aber es ist auch ein bisschen Spiegel der Gesellschaft, was da, also, weil ich finde, jeder erwachsene Mensch sollte das ein bisschen einordnen können, was da passiert ist und dass das, nicht das ist, wofür es gemacht wird oder wozu es gemacht wird.
Ja, ich glaube auch, dass das halt das große Problem ist, dass jeder schon vernünftig einordnen könnte, wenn er denn wollen würde, dass aber halt diesen Schritt halt einfach nicht macht oder auch
Ja.
nicht machen möchte, so, ne? Aber lass uns noch einmal zurückkommen, nicht nur auf die Doku, sondern nochmal abschließend auf den Handballsport an sich. Du hast gerade gesagt, dass natürlich so eine Doku eine Riesensache für euch ist, aber nicht nur für euch, sondern denke ich auch für den gesamten Handballsport, auch vor allem in Deutschland. Und meine Wahrnehmung ist schon so die, dass der Handballsport sich total entwickelt. Ich sehe eine riesengroße Begeisterung, natürlich vor allem bei den Turnieren, bei den Highlights, so klar.
Ja.
Das kann sicherlich noch mehr werden, so im normalen Liga-Alltag. Aber würdest du mitgehen nehmen, dass da schon die letzten Jahre eine richtig geile, positive Entwicklung stattfindet? Oder ist dir das immer noch zu wenig?
Doch, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung da im deutschen Handball. Aber dieses zu wenig, also häufig wird das ja dann auch thematisiert zum Ende eines Turniers. Wie kann der Handball davon profitieren? Wie kann er wachsen? Und da denke ich mir häufig, also mir ist es nicht wichtig, ob vielleicht kommt es auch daher, weil ich Fußball gespielt habe, weil ich Basketball liebe. Mir ist es nicht wichtig, ob jetzt die Kinder Handball spielen, ob sie Fußball spielen, ob sie was auch immer machen. Ich glaube schon, dass das Mannschaftssport vielleicht nochmal andere Werte vermitteln kann als Einzelsport oder andere Sportarten. Aber was am Ende dann gemacht wird, ist mir egal. Ich finde es einfach nur, glaube ich, wichtig. Ich glaube schon, dass Sport wichtig sein kann in der Gesellschaft und es schon eine gewisse Rolle auch hat. Und da ein bisschen zu beizutragen, ist natürlich cool, aber mir ist es nicht so wichtig, ob der Handball wächst oder nicht. Ich bin froh darüber, Teil davon zu sein, bin natürlich auch dankbar, dass das so wahrgenommen wird, gerade jetzt bei der Nationalmannschaft. Das ist natürlich eine Riesensache. Das will ich nicht kleinreden, aber ja, ich bin stolz darauf, dass sich das so entwickelt, dass wir da jetzt als Aushängeschild Nationalmannschaft eine coole Truppe haben, dass das wachsen kann. Aber ja, das ist im Basketball gerade auch mega. Das ist auch
Voll.
eine Wahnsinnstruppe und das ist ja cool. Und am Ende wird Handball aber auch Handball bleiben und vielleicht ist das auch gut. Der Sport ist wahrscheinlich zu komplex, um größer zu werden, weil du brauchst immer gewisse Bedingungen. Du brauchst eigentlich einen Schiedsrichter. Du kannst nicht einfach rausgehen, Ball auf den Korb werfen oder einfach kicken. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, des
Krass.
Handballs.
Da habe ich jetzt gerade gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, die Komplexität des Spiels ist
Ja, du
natürlich schon
kannst
eine
nicht
andere.
alleine, wenn du achtmal voll aufs Tor wirfst, dann
Jo.
tut dir der Arm weh. Und beim Basketball kannst du tausendmal werfen und bei Wind und Wetter gefühlt und bei Handball, du brauchst ja immer einen Torwart und wer will sich denn da in die Kiste stellen? Und es macht ja auch nicht so viel Spaß, wie wenn du am Strand einen Ball kickst und dich da nach dem Ball schmeißen
Krass,
kannst. Und
jo.
das ist, glaube ich, aber das ist auch okay und deshalb hat der Handball vielleicht auch ein paar Werte, die dem Fußball fehlen. Deshalb ist da eine extreme Nähe, eine sehr, auch eine Bodenständigkeit, weil es einfach alles dann am Ende noch im Rahmen bleibt und ja, ich bin fein damit.
Ja, ich glaube, dass dieser Punkt, den du da ansprichst, dass ja der Sport noch anders gelebt wird, wie jetzt zum Beispiel auch im Fußball also ich kann aus dem Fußball berichten, aber ich fand das auch bei der EM jetzt wieder total die Inspiration, wie ihr miteinander umgeht. So, wenn ich das teilweise mit meiner Welt vergleiche, mit den Fußballern untereinander oder auch mit den anderen Teams, so, dann fand ich das echt total inspirierend, weil bei uns wird dann noch eher so darauf geachtet, nochmal mehr sticheln oder noch mehr eher dafür sorgen, dass der andere vielleicht eine rote oder eine gelbe bekommt, Schwalben vortäuschen, provozieren etc. Und bei euch ist das auch, wenn ein Foul passiert, dann wird sich am. Also so kommt es zumindest rüber im Fernsehen. Vielleicht
Ja.
erzählst du mir gleich was ganz anderes, aber ich fand es total inspirierend, wie ihr einfach den Umgang miteinander pflegt, so ohne diese Böshaftigkeit, die ich manchmal bei mir so feststelle
Ja.
im Sport. Weißt du, was ich meine?
Ist vielleicht ja auch manchmal schade, dass sowas verloren geht, vielleicht zur Rivalität oder keine Ahnung, aber ja, das ist vielleicht beim Handball schon so, aber ich habe das für mich auch entschieden, dass ich das. Ich möchte es gar nicht. Ich freue mich, wenn wir jetzt gegen Dänemark spielen und da natürlich auch viele Teamkollegen sind, aber man kennt ja über die Zeit oder lernt man so viele Leute kennen und ich bin froh und dankbar für diese Bekanntschaften und
Voll.
weiß nicht, wenn man, weiß ich, hatte zweimal eine Dopingkontrolle jetzt bei dem Turnier und dann sitzt du da mit den Spaniern zusammen oder mit den Kroaten und auch Leute, mit denen du noch nie vorher gesprochen hast und dann trinkst du da zusammen mit den Bierchen und es dauert halt einfach und weiß
Ja,
nicht, schnackst halt und weiß nicht, ich bin halt froh, halt diese Bekanntschaften zu machen und Das ist auch was, worauf ich am Ende zurückschaue. Und vielleicht ist auch das was, worüber ich mich oder was so mit meine schönste Errungenschaft so ein bisschen auch ist. Weil es war für mich immer mein Traum, da mal hinzukommen, gegen und mit meinen Idolen zu spielen. Und da jetzt teilweise mit Leuten, die völlig fernab meiner Realität waren, ja, kein freundschaftlich, aber wirklich so gefühlt manchmal ein Verhältnis auf Augenhöhe zu haben, das ist verrückt. Und aber das, weiß nicht, wenn ich da in Ruhe drüber nachdenke, dann freut mich das schon.
Das kann ich total nachvollziehen bei mir, dass, glaube ich, total ähnlich geht. So, ich hatte letztens noch diesen Moment mit Edin Dzeko. So, das ist ja für mich auch so eine absolute Legende. Und ich hatte jetzt schon das Vergnügen, so zweimal mit ihm die Kabine zu teilen, ne? Also einmal bei Inter und jetzt auch bei Florenz. Und keine Ahnung, das sind so für mich. Das klingt vielleicht banal oder auch irgendwie blöd, aber für mich sind das so meine Titel. Weißt du,
Ja,
was ich
voll.
meine?
Ja, voll. Ja.
Das sind so meine Highlights, weil ja
Ja.
der Weg von mir so absurd ist und das
Ja.
so unlogisch eigentlich ist, was hier alles so passiert seit Jahren, dass das für mich echt so ein Riesenhighlight ist.
Ja, voll. Das ist genau bei mir das Gleiche. Wenn, weiß nicht, jetzt bei mir, die Leute hören jetzt so langsam auf, so die Generation, die ich als Kind verfolgt habe. Aber ich hatte noch das Glück gegen meine absoluten Idole da zu spielen. Und ich hätte jetzt wieder so einen Moment jetzt bei dem, nach dem Finale wollte ich nochmal in die Halle gehen und dachte, meine Familie wäre da. Und dann stand da noch Victor Thomas, der war lange Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, Barcelona-Legende. Und Mikkel Hansen, weißt der mit dem Stirnband, das Handball-Aushängeschild eigentlich, völlig absurd. Und mit dem Victor Thomas, da war ich war ja damals bei Barcelona in der zweiten Mannschaft, der war da dabei und winkt mich dann halt völlig normal da dazu und dann steht man da und redet mit denen auf keine Ahnung, Spanisch, Dänisch, Englisch und weiß nicht, also von deren Seite normal. Ich bin natürlich mega nervös und werde, weiß nicht, verhasst für mich gefühlt die ganze Zeit, aber das ist absurd und das ist das, also das sind Sachen, die ich nicht vergessen werde und ja, eigentlich für mich somit das Größte jetzt nach so einem Turnier auch irgendwie solche Momente dann irgendwie zu haben.
Ja, voll. Das ist dann doch irgendwie die Magie, von der wir am Anfang mal
Ja,
gesprochen haben, dann wieder, ne,
ja.
kommt sie dann durch. Um unseren Kreis hier jetzt einmal noch rund zu machen, wir haben echt schon über ganz, ganz viel gequatscht. Leider hatte ich habe noch ganz viel auf dem Zettel, aber unser Gespräch hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Deswegen, alle, die auch zuhören, seht mir nach, dass wir gar nicht über Barcelona zum Beispiel oder über deinen jetzigen Verein gesprochen haben und was das so menschlich mit dir gemacht hat. Wenn wir jetzt noch mal einmal einen Strich drunter machen, was würdest du sagen, ist so die wichtigste Erkenntnis, über dich, die du so aus deiner bisherigen Karriere mitgenommen hast oder rausgezogen hast? Gibt es da sowas, wo du sagen würdest, so, boah, ja, Mann.
Was wäre es bei dir? Ich finde, oder.
Boah, ich glaube tatsächlich, bei mir am Ende des Tages ist es schon die Tatsache, dass ich unfassbar happy darüber bin, dass ich auch so nach 12, 13, 14 Jahren sagen kann, dass ich so in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ey, ich bin immer noch so der Robin. Also das Geschäft hat mich nicht verändert und ich definiere mich halt immer noch über den Mensch Robin und nicht über den Fußballer Robin. Und früher war das halt ja schon so, ich bin in das Geschäft reingekommen und ich wollte höher kommen. Wollte alles machen. Mir war alles egal. Ich wollte alles machen. Als ich einmal den Fuß in der Tür hatte, da ging es nur darum, ich möchte ein besserer Fußballer werden, besserer Fußballer und ich muss es schaffen. Und dann hat man irgendwie so viel geschafft und da bin ich unfassbar dankbar für. Und irgendwann kommt dann die Erkenntnis so für mich, ja, okay, schön und gut, Fußballer und unfassbare Dankbarkeit, aber das, was bleibt, ist so der Mensch. Und sich da nicht verändert zu haben und jetzt so sagen zu können, ey, der Mensch Robin, der ist immer noch der Mensch Robin und da hat sich wenig dran getan. Das ist für mich schon so eine ganz, ganz wichtige Lebenserkenntnis irgendwie. Sowas meine ich halt.
Kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, also bei mir kam jetzt gerade hoch, dass ich früher als, wie gesagt, das war ja immer mein ganz großer Traum, das zu schaffen. In der Kindheit, Jugend habe ich das immer verfolgt. Und ich habe aber immer gedacht, wenn ich irgendwann da oben angekommen bin, wenn ich zu denen gehöre, zu denen ich jetzt aufschaue, bei einem großen Verein spiele, in der Nationalmannschaft spiele, dann habe ich es geschafft, dann bin ich glücklich, dann mache ich mir nicht mehr diesen Druck, bin ich mir so nervös, dann habe ich es ja, dann habe ich diese Anerkennung, dann bin ich das und das kommt nicht, das kommt nicht. Das ist einfach nicht da und ich würde nicht sagen, dass, also es hat natürlich den Haken in der Hinsicht, dass ich nicht weiß, was passiert wäre, wenn ich das mir nicht hätte erfüllen können, wenn es nicht so gekommen wäre mit dem ganzen Glück, was ich auch hatte, das jetzt so gekommen ist, wie es ist. Deshalb ist natürlich jetzt auch sehr privilegiert und ja, zu sagen, es macht nicht glücklich in dem Sinne, weil vielleicht hätte es mich auf eine Art unglücklich gemacht, wenn ich es nicht geschafft hätte. Ja, aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht so, dass man denkt, jetzt ist man da und jetzt, weiß nicht, geht es von alleine oder man ist glücklich dadurch. Ja, vielleicht ist das sowas, was in die Richtung geht.
Ja, voll. Also finde ich mega. Das ist ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen, eines wunderbaren Gespräches. Juri, ich danke dir ohne Scheiß vielmals für deine Offenheit, die Tiefe und für das gesamte Gespräch. Hat mir unglaublich gut gefallen und war sehr inspirierend. Danke, dass du da warst heute.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein konnte und ja, hat mir Spaß gemacht.
Ragazzi, das war doch mal eine wunderbare und auch intensive Folge mit einer hohen Aktualität, jetzt so direkt nach der Handball-EM, wo die Jungs absolut abgerissen haben und wo man, glaube ich, gesehen hat, was ein Team leisten kann, wenn man dann eben Team ist. Das kenne ich aus dem Fußball auch. Ich glaube, nur weil man halt in einer Fußballmannschaft spielt, bedeutet das nicht automatisch, dass man auch eine Mannschaft ist. Und von daher ist es, glaube ich, eine wunderbare Folge gewesen. Ich danke Juri für die Tiefe, die er zugelassen hat, dafür, dass er auch darüber gesprochen hat, welche Struggle und Widerstände ihn so ein bisschen begleitet haben auf seinem Weg zur Weltspitze. Und wir wünschen ihm, glaube ich, alle, dass diese Karriere noch unglaublich lange anhält. Und bei uns geht es jetzt erstmal weiter nächste Woche mit Kopfsache und Juri Knorr. Ich freue mich da schon unglaublich drauf. Ihr könnt euch da sehr drauf freuen, weil das wird auch nochmal sehr spannend mit tiefen und intensiven Einblicken in sein Leben und in seinen Kopf. Deswegen bleibt erstmal gesund, startet gut in die Woche und wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Liebste Grüße, haut rein, ciao, ciao.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.